vielseitig, sehr unterhaltsam, denke ich. Also sehr kuriose Filme auch natürlich teilweise zu entdecken, teilweise erstaunliche Filme, die auch heute handwerklich noch sehr beeindrucken. Also es ist eine große Bandbreite, also auch von sehr, sehr kostengünstig produzierten Filmen und andererseits sehr ambitioniert gemachten Filmen.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Andreas Beilharz, Mitarbeiter der Kinoabteilung des DFF, der für das italienische Filmfestival Terza Visione zuständig ist, über dessen 10. Ausgabe wir heute sprechen möchten. Terza Visione findet vom 17. bis 21. Juli im Kino des DFF statt und bietet wieder eine interessante Auswahl über das italienische Genre-Kino, vornehmlich der 1960er und 1970er Jahre. Hallo Andreas.
Hallo Frauke.
Terza Visione heißt ja übersetzt so etwas wie dritte Spielzeit. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, Terza Visione, Kinos, das waren früher in Italien, das gab es auch in Deutschland, sozusagen Nachspielkinos oder Kinos, die großen Filme später gespielt haben oder von vornherein eher die kleinen B-C-Filme. Es gab auch in Deutschland früher, als es noch in der analogen Zeit, natürlich in den 50er, 60er, 70er Jahren, so eine Priorisierung oder eine Hierarchisierung quasi der Kinos, dass so die großen Paläste haben die großen Erstaufführungen bekommen, die kleineren Kinos haben die kleineren Filme gespielt oder die großen Filme eben mit zeitlichem Versatz nachgespielt. Und so gab es das auch in Italien. Und diese Kinos waren sozusagen dann für die Filme aus der zweiten, dritten Reihe oder zuständig, die jetzt nicht die großen Prestigeproduktionen waren. Es wurde wahnsinnig viel produziert in Italien. Also in der Blütezeit waren das hunderte Produktionen in Cinecittà in den 60er Jahren. Und das wollen wir so ein bisschen aufleben lassen, haben diesen Begriff ausgesucht, weil wir jetzt ja auch auf die Vergangenheit blicken, das mit einigen Jahrzehnten verspätet sozusagen wieder aufleben lassen. Also quasi ja auch eine Art Nachspielkino und dieses Erlebnis sozusagen so ein Kino zu gehen, auch ein bisschen reproduzieren wollen, aber natürlich mit vielen Jahrzehnten Verspätung.
Wie kamt ihr denn vor 10 Jahren überhaupt auf die Idee, dieses Festival zu beginnen in Nürnberg? Warum ein Festival über Genrefilme, Genre-Kino?
Ja, uns hat es schon länger fasziniert davor, dieses Kino, weil es eben so vielseitig, so gerade durch diese schiere Masse der Produktionen eben auch so wahnsinnig viele UFOs sozusagen verborgen haben, also Filme, dadurch, dass man so viele Filme produzieren konnte, es auch die Möglichkeit gab, indem man so ein paar kommerzielle Erwartungen erfüllt hat, dann eben auch sehr viel Freiräume schuf. Und das sind da ganz viele unterschiedliche Handschriften, verschiedene Genres entstanden, Subgenres, Verquickungen, aber auch dann ganz eigene künstlerische Handschriften. Und das ist ein sehr lebendiges, vielseitiges Kino, irgendwie sehr wild und innovativ, formal oft sehr, sehr ambitioniert. Es waren wahnsinnig tolle Handwerker auch, also die Kameraleute. Die Soundtracks sind heute noch, werden ja von Leuten wie Tarantino eingesetzt und quasi nochmal wiederentdeckt. Also das ist einfach in so vieler Hinsicht ein inspirierendes Kino, das uns schon eine Weile begleitet und begeistert hat. Und wir haben dann gedacht, wie kann man das irgendwie auch mal irgendwie ein breiterem Publikum oder irgendwie dieser Nische, die es da gibt, auch die sich für dieses Kino interessiert und die es auch im Heimkinomarkt dann schon gab, Anfang der 2000er Jahre zunehmend, als diese Filme auch gerade Italo-Western zum Beispiel einen großen Absatz fanden. Aber wir hatten Lust, das im Kino wieder auch zu entdecken und eben auch auf 35mm als echte Filmkopien auch Filme zu zeigen, die es eben noch nicht für den Heimkinomarkt gab. Und dann dachten wir uns, okay, jetzt in Nürnberg ist jetzt eine Stadt, wo, wenn wir da mal einzeln so Filme gezeigt haben, dann waren da oft nur 5 Leute im Kino, weil da irgendwie das in Nürnberg selbst jetzt nicht das große Potenzial war an Publikum. Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen das mal kompakt an einem Wochenende, dass man da 3 Tage, am Anfang waren es 3 Tage, dann ungefähr 1 Dutzend Filme zeigt und dann lohnt es sich auch für Leute von außerhalb. Das hat tatsächlich gleich bei der ersten Ausgabe 2014 sehr gut funktioniert, dass dann irgendwie 50 Leute auf einmal, also nachdem wir das angekündigt haben, online ein bisschen gestreut haben, über Social Media, über Foren, spezialisierte Foren, wo Leute, die sich für dieses Kino interessieren, unterwegs sind. Und ja, dann sind gleich ungefähr 50 Leute, haben sich eine Dauerkarte bestellt und sind angereist tatsächlich eben aus Berlin, aus NRW, aus Köln, aus Hessen, Baden-Württemberg, also aus ganz Deutschland, deutschsprachigen Raum, aus der Schweiz. Und das war natürlich gleich für uns einerseits sehr, sehr erfreulich, natürlich sehr überraschend. Und ja, hat uns natürlich auch motiviert, dann weiterzumachen. Das war dann auch gleich sehr schön, das so mit einem sehr aufgeschlossenen, begeisterungsfähigen Publikum diese Filme wiederzuentdecken. Ja, und so ist diese Idee dann quasi gleich auf fruchtbaren Boden gefallen und weitergeführt worden.
Zur Eröffnung sind ja 2 Filme von Enzo J. Castellari zu sehen, der leider aus gesundheitlichen Gründen seinen Besuch absagen musste. Er hat uns 2 Videoeinführungen zur Eröffnung geschickt, die wir zeigen werden. Was ist das Besondere an Castellari?
Ja, es ist schon einer der von denen, die jetzt noch leben, sozusagen einer der großen Regisseure. Wir hatten ja Dario Argento das große Glück, den letztes Jahr hier zu haben. Das ist jetzt, oder denen, die noch leben, wirklich der größte Name, kann man zweifellos sagen. Enzo Castellari war sehr vielseitig. Er ist ja nochmal Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen zur Bekanntheit gelangt, weil ein Film von ihm, so ein Kriegs-Action-Film könnte man sagen, von 1978, hat den internationalen Titel Inglourious Basterds, und da hat Quentin Tarantino sich bei diesem Titel auch bedient mit leichter Buchstabenänderung und seinen Film entsprechend benannt, und dadurch wurde auch Castellari und sein Film dann ein bisschen bekannter. Er war sehr vielseitig, er hat in verschiedenen Genres gearbeitet. Es hat ja auch alle paar Jahre ein bisschen gewechselt in Italien, gerade von den 60ern bis frühen 80ern gab es ja sehr viele Modentrends. Alle paar Jahre ein neues Genre, das sehr erfolgreich war und wo dann jeder ein bisschen die Chance hatte, auch was beizutragen, und er hat sehr viel gemacht. Zwei Genres, in denen er vor allem aktiv war, ist einerseits der Western, Italo-Western, und der Polizeifilm. Und davon zeigen wir dann jeweils auch ein Beispiel, einen frühen Western, 1968. Johnny Hamlet ist der internationale Titel und deutet auch schon an, dass es eine Shakespeare-Verfilmung auch ist, oder angelehnt an den Shakespeare-Stoff Hamlet, was in der damaligen deutschen Kinofassung auch ganz schamlos getilgt wurde. Dieser Bezug, der hieß dann irgendwie Django, die Totengräber warten schon. Und in dieser Django-Welle, wo es in Deutschland quasi über 50 Filme, glaube ich, gab es, die Django im Titel hatten, und nur die allerwenigsten hatten wirklich mit dieser Figur Django was zu tun. Aber weil das eben so ein Kassenmagnet war, oder so ein geläufiger, scheinbar die Verleiher dachten, es wenn Django draufsteht, gehen die Leute rein, und so hat man dann diesen Film 15 Minuten gekürzt, auch in der Synchronisation auch ein bisschen diese ganzen Shakespeare-Bezüge etwas getilgt oder unkenntlich gemacht und stattdessen einen Django-Film draus gemacht. Wir zeigen in dem Fall natürlich bewusst dann auch die italienische Originalfassung, die vollständige Fassung, um vielleicht erstmals in Deutschland den im Kino so zu zeigen und die eigentliche Intention dann einfach wieder erfahrbar zu machen. Und der zweite Film, Il Grande Racket auf Deutsch, ist einer seiner Polizeifilme, einer der besonders so, das ein bisschen, fast schon ins Comichafte, also diese in den 70er Jahren in Italien wurde auch, ähnlich wie in Deutschland, auch vor einer Welle an Terroranschlägen heimgesucht. Und diese Stimmung, die es dann da gab, einerseits aus dieser Bedrohungslage durch Terrorismus, andererseits aber auch diesen Rachefantasien und diesen autoritären rechten Fantasien, die auch ausagiert wurden auf den Polizeifilmen, die nimmt Castellari da schon ein bisschen, zieht es fast schon ein bisschen durch den Kakao, weil das so übersteigert als Karikatur schon fast. Dieser Film ist so ein bisschen over the top angelegt und kulminiert so ein bisschen das Genre, das er auch davor einige Male bearbeitet hat. In diesem Film, ich glaube, die beiden Filme repräsentieren so ein bisschen, soweit man das überhaupt sagen kann, sein Werk, das natürlich noch viel umfangreicher ist. Eben ist ein Kriegsfilm, Endzeitfilme, Abenteuerfilme, Komödien. Also er hat ganz viel gemacht, aber eben gerade diesen Genre blieb er doch immer wieder treu und hat auch Western in den 60ern, 70ern gedreht, Polizeifilme, einige. Und so dachten wir uns, dass die Bedeutung, die er auch in diesen Genres eben hatte, wollten wir da ein bisschen herausstellen und ihn mit diesem Abend würdigen. Es ist natürlich sehr schade, dass er jetzt persönlich nicht kommen kann. Er hat sich sehr darauf gefreut. Sein Sohn, seine Enkelin wollten auch mitkommen und alle waren schon ganz aufgeregt, aber er ist eben doch 86 Jahre. Und nach 5-6 Wochen nach der Zusage, dass sich alle gefreut haben, hat kurz bevor wir mit dem Programm in Druck gehen mussten, kam dann leider die Absage, dass sie es doch leider nicht verantworten können, die Ärzte abgeraten haben. Und jetzt freuen wir uns aber sehr, dass wir zumindest ihn zweimal auf der Leinwand dann mit sehr schönen Einführungen, die er uns geschickt hat, die gerade untertitelt werden, die auf Italienisch mit deutschen Untertiteln, wie auch die Filme dann bei der Eröffnung, so zumindest dann bei uns sein wird.
Weitere Filmschaffende als Gäste erwarten wir dieses Jahr leider nicht, aber dafür gibt es zu vielen Filmeinführungen, historische Kinotrailer und Kurzfilme. Gibt es da Highlights, auf die wir uns freuen können?
Ja, das ist uns aber auch ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen das einerseits kontextualisieren, Rahmen und auch so ein bisschen, gerade Trailer sind auch nochmal ganz interessant dahingehend auch, dass man da nachvollziehen kann, wie die Filme damals vermarktet wurden, weil jetzt blicken wir natürlich auch anders drauf, 50, 60 Jahre später und interessiert uns dann eher, was man da bergen kann in den Filmen, was die Filme besonders macht, auch filmhistorisch. Das wird dann in zahlreichen Einführungen auch genauer erörtert. Aber bei den Trailern kann man eben auch ganz gut nachvollziehen, eben sowohl, wenn man jetzt deutsche als auch italienische Trailer auch gegeneinander stellt, was wir dann auch machen, wie die damals vermarktet wurden, und das ist auch ganz unterschiedlich. Also manchmal hat man geradeweg avantgardistische Trailer, die fast mit Bildverfremdungen fast ohne Dialog oder Off auskommen. Manchmal sind es sehr reißerische Trailer, die wirklich eher auf eine Vermarktung aus sind. Also das ist ganz spannend, das nachzuvollziehen. Und das machen wir vor einigen, also gerade am Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir da auch bei den beiden Castellari-Vorführungen gibt es jeweils eine Trailer-Show mit auch so ein bisschen Genre, zu den jeweiligen Genres passenden Trailern. Wir haben genau Kurzfilm immer mal wieder, in dem Fall, also ein Kurzfilm ist es jetzt konkret in diesem Programm, am Sonntag, Erholungslandschaft spanische Mittelmeerküste. Der läuft vor dem Film Las Chicas del Tanga aus Spanien und es geht eben um Benidorm, um diese sehr bizarre, künstliche Erholungslandschaft eben, wo ja am Reißbrett entworfen, wahnsinnig viele so Hoteltürme hochgezogen wurden und das ist eigentlich so ein völlig überfüllter, künstlicher Erholungsraumstrand, der da entstanden ist. Und der Film spielt eben dort und dieser Vorfilm ist im gleichen Jahr entstanden, 83, und porträtiert so dieses, das ist aus dem Bereich des FEU-Films in den 60er, 70er, also seit der Nachkriegszeit eigentlich für Institute für Film und Bilden, Wissenschaften und Unterrichten. Das ist ganz spannend, sozusagen da auch diesen deutschen Blick auf dieses spanische Tourismusphänomen zu kombinieren mit dem Film, der eben ganz in diesem Kosmos spielt. Und sowas ist dann, ja, finden wir auch immer ganz, ganz spannend, da nochmal so verschiedene Bezüge herzustellen. Ja, und dann Einführungen gibt es zu zahlreichen Filmen. Es gibt auch manchmal Filme, die sich sozusagen ein bisschen aufeinander beziehen. Wir haben zum Beispiel Mondo Carne, etwas berühmt-berüchtigten Mondo-Film. Und dann am nächsten Tag Das wilde Auge, ein Film, der schon wenige Jahre nach dem ersten Film, wo einer der drei Regisseure dann diesen Film auch kritisch reflektiert und aus seiner eigenen Mitwirkung. Das ist natürlich auch ganz spannend, werden wir auch mit Einführungen dann weiter drauf eingehen. Ja, und so versuchen wir da immer so ein bisschen Bezüge auch herzustellen und das in, etwas in Kontext zu stellen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
Jetzt müssen wir die Verwirrung vielleicht aufheben, warum ein spanischer Film zu sehen ist in einem italienischen Festival. Am Sonntag gibt es ja den sogenannten Internationalen Tag. Wenn ich es richtig verstanden habe, schaut ihr da auf das Genre Filmschaffen anderer Länder in 60er und 70er Jahren. Und deswegen ist da jetzt dieses Jahr auch ein Benidorm-Film zu sehen, oder?
Ja, genau, so ist es. Also man sieht es auch, wenn man den Programm ein bisschen blättert, dass auch bei den sozusagen den rein italienischen Filmen sind, ist es oft so, dass es auch Koproduktionen waren. Also wir haben hier zum Beispiel Tough Guys, Zwei Fäuste des Himmels, ist eine italienisch-französische Koproduktion. Es ist bei Ogni Costo, Top Job ist italienisch-spanisch-westdeutsche Koproduktion, auch mit sehr internationaler Besetzung von Edward G. Robinson bis Klaus Kinski und Janet Leigh. Wir haben mit Il Nido del Ragno, The Spider Labyrinth, eine italienisch-ungarische Koproduktion. Oder wir haben mit Die Rache des Alibaba, Lisette Fantische, Die Alibaba, haben wir eine italienische Produktion, die aber eigentlich auch eine iranische Koproduktion, also 62, damals unter dem Schah, wo auch öfters tatsächlich internationale Produktionen im Iran gedreht wurden, mit zum Beispiel einer kubanischen Tänzerin, die unter anderem mitspielt. Also wir haben, man sieht das schon bei den Besetzungen, bei den Produktionszusammenhängen, dass das oft gerade in Europa, gerade zwischen Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien, da schon sehr viel koproduziert wurde. Übrigens oft auch ein Grund, warum dann der Ton, also bei einigen dieser Filme auch nicht wirklich in dem Sinne Originalton gibt, weil die Besetzung sowieso international war und dann verschiedene Synchronfassungen angefertigt wurden. Deswegen zeigen wir auch einige deutsche Fassungen, unter anderem aus diesem Grund, natürlich auch aus Verfügbarkeitsgründen. Ja, und wir dachten uns, nachdem es sowieso schon diese Koproduktion gab, diese Beeinflussungen, warum nicht das ein bisschen öffnen und einen Tag dann wirklich dezidierter auch zu gucken, was ist in der gleichen Zeit in anderen Ländern entstanden. Und gerade der erste Film ist da gleich ein ganz spannendes Beispiel, Mannequin in Rot, der 1958 in Schweden entstanden ist und eigentlich gerade in seiner ganzen Ästhetik, in seiner Bildgestaltung, also ein Krimi, der sehr artifiziell gestaltet ist und da schon ja viel, der ein bisschen gehandelt wird, auch als Einfluss auf Mario Bava, auf Blutige Seide, auf die Giallo-Thriller der 60er Jahre. Und das ist natürlich ganz spannend, dann mal zu gucken, was ist da vielleicht schon angelegt gewesen, was wurde in Italien aufgegriffen oder umgekehrt, was wurde sozusagen woanders aufgegriffen, was in Italien gemacht wurde. Da ist zum Beispiel ganz spannend auch der letzte Film, jugoslawischer Film, ist in Slowenien entstanden, heutigen Slowenien, Kill Me Softly, der auch so ein bisschen diese wilde Pulp-Welt der 60er, 70er Jahre so verarbeitet und das alles nochmal wendet indem er ganz ungewöhnliche Rollenzuschreibungen darstellt. Eine alte Dame, die Pulp-Romane schreibt und sich junge Biker einlädt in ihre Villa und Partys zeigt und dann wird sie besucht und das von ihrer Nichte und ihrem Mann und es wird dann eine wilde Kommune. Also so, da ist dann sozusagen auch in Jugoslawien, das ist ganz spannend, wie da sozusagen diese, das sind 70er Jahren, diese etwas wilden, freieren Filme, die entstanden sind, auch in Italien, in anderen Ländern, dort auch sich das dort auch niederschlägt und man da auch ein bisschen diese Motive, Genre-Motive auch sieht. sieht und vergleichen kann. Die Abenteurer davor zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel, was direkt auch eine italienische Koproduktion ist, aber schon mehrheitlich französisch gedreht. Und dann eben der spanische Film aus den 80er Jahren, der ja auch ganz gut sich da einfügt. Ja, und so haben wir da, versuchen wir dann an einem Tag zum Abschluss ein bisschen den Blick zu weiten, ein paar Schlaglichter zu werfen auf andere Länder. Aber eben auch immer diese Zeit, 50er Jahre bis 80er Jahre, das ist so diese Kernzeit.
Klingt auf jeden Fall nach einem unterhaltsamen Kinowochenende, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Sehr vielseitig, sehr unterhaltsam, denke ich. Also sehr kuriose Filme auch natürlich teilweise zu entdecken. Teilweise erstaunliche Filme, die auch heute handwerklich noch sehr beeindrucken. Also es ist eine große Bandbreite, also auch von sehr, sehr kostengünstig produzierten Filmen und andererseits sehr ambitioniert gemachten Filmen. Es gibt auch einen Film wie Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert von Damiani. Also ein wahnsinnig kritischer Film, der sich mit der von 1971, der sich mit der Mafia und Politikverflechtung in Italien auseinandersetzt und ja, da schon sehr schonungslos das auf das Ganze blickt. Also auch sowas ist zu sehen, direkt davor zum Beispiel, aber auch eine sehr, ja, sehr alberne Komödie, war sehr lustig, Il Lungo, Il Corto, Il Gatto, Der Lange, Der Kurze, die Katze, mit dem Slapstick-Duo Franco Franci und Ciccio Ingrassa, also Franco und Ciccio, die berühmt-berüchtigt waren für ihre Grimassen und ihre Körperkomik. Genau, also man hat da die volle Bandbreite sozusagen, auch immer im Wechsel. Also wir machen das bewusst auch so, dass man jetzt nicht so einen Tag hat, wo man immer nur das so ähnlichere Filme sieht, sondern dass manchmal wirklich ein Wechselbad ist, dass man einen Film, der sehr lustig ist, einen Film, der sehr niederschmetternd ist, einer, der sehr spannend ist, einer, der sehr wild und bizarr ist. Also es ist über viele Kontraste, viele unterschiedliche Eindrücke.
Eine schöne Mischung, ja. Klingt gut. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war mein Gespräch mit Andreas Beilharz, Mitarbeiter im Kino des DFF und verantwortlich für das italienische Filmfestival Terza Visione, das vom 17. bis 21. Juli im Kino des DFF Genrefilme der 60er und 70er Jahre zeigt. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.